Oh, so viele Leute.
Liebe Zuhörerinnen.
Und liebe Zuhörer.
Und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute ist Jim auch mal wieder am Boot.
Wieder mal.
Hank ist auch dabei.
Hallo.
Und wenn, wer guckt da in der Ecke? Bist du, Raoul, bist du auch da?
Ja, ich bin auch da. Ja. Ich darf sogar heute was sagen.
Oh, Was denn?
Ja, die heutige Sendung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und alle anderen auch, das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das Experiment funktioniert. und zwar, ich habe nichts Großartiges vorbereitet, ich habe nur ein paar Stichwörter und die Musik kommt auch nicht von mir, sondern die kommt von euch. So, und ihr bestimmt die Titel.
Oh yeah.
Oh,
das ist noch ein Wort.
Und diese Folge heißt Love It or Leave It oder auch Convince Me. Und zwar geht es darum, ich nenne euch ein paar Künstler, Bands, was auch immer, die große Namen haben, großen Ruhm haben, wo ich bisher immer eher oder kompletto achselzuckend daneben stand und sagt, ich verstehe es nicht, erklärt mir es mal und zeigt mir bitte mal anhand irgendeines Titels, warum, was ich mir da mitnehmen kann und wo ich sagen kann, ach, okay, jetzt verstehe ich das besser. Letzte Woche hatten wir eine Folge über No Wave, wo Hank in 5 tollen Titeln dargestellt hat, was man eigentlich unter der Musik sich vorstellen kann, ein sehr breit gefächertes Spektrum. Und am Ende der Sendung wusste ich endlich, wie man diesen Begriff einzuordnen hat. Und insofern muss ich sagen, hoffe ich mir von heute einen ähnlichen Effekt.
Ist ja auch unser Bildungsauftrag.
Das ist genau unser Bildungsauftrag. Und wenn wir tatsächlich zu einem Künstler kommen, wo wir alle 4 nicht viel sagen können, dann machen wir einfach den nächsten. Okay?
Okay, so. Ja, gut. Ja.
Und die Möglichkeiten, Dinge zu schneiden in der Postproduktion, die gibt es ja auch.
Ich frage mal, ja.
Okay. So, ich fange an. Seid ihr bereit? Ich nenne die erste Band, den ersten Künstler. Kenne ich nur vom Namen, hoch angesehen, aber hat bei mir noch nicht viel ausgelöst. Wer kennt sie? LCD Sound System.
Könnt ihr was dazu sagen? Kenne ich, aber habe ich wenig mit zu tun gehabt.
Ich kenne nicht.
War in Skandinavien ziemlich groß.
Sind Engländer, ne?
Ja.
Hatten ein paar Riesenhits in den 90ern, aber ich habe sie nur an der Seite so erfahren.
Ist das nicht ein Seitenprojekt von irgendjemand anderem, der mir aber auch nicht einfällt?
Also, okay,
gut. Der Name ist da, aber
keine große Präsenz. Okay, gut.
Keine Verbindung.
Ich habe sie vor kurzem nochmal in irgendeinem Film.
Wie kommst du drauf? Ja, das ist ja.
Weil das ist eine Band, die immer wieder, die haben vor kurzem wieder ein Album rausgebracht. Die kommen eher so aus der Elektronik-Tanzbaren-Szene, waren das in den 90ern, glaube ich, waren sie riesengroß, haben massive Hits gehabt. Die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich stoße immer wieder auf sie. Ich habe sie jetzt in einem Film auch gesehen, wo dann in einem Supermarkt, dann lief dann der Abschlusstitel von LCD Sound System, die haben extra dafür einen neuen Song veröffentlicht und dann tanzt auf einmal der ganze Supermarkt dazu und der Song war super, aber ich habe bisher noch keinen Pack an bei dieser Band, deswegen.
Also ich kann es nur wiederholen, ich habe keinen direkten Pack an, aber ich weiß von welchem Label es kam, DFA, und da ist auch der Labelgründer einer der Menschen von denen.
Mhm, okay.
Und es ging, und schon wieder gibt es einen neuen Begriff, Elektropunk war mal so der Ansatz.
Okay.
Aber wenn du die hörst, da kenne ich andere Elektropunk-Sachen, wo ich sage, das ist eher Punk als das. Aber die haben sehr, wie soll man sagen, also die haben schon einen großen Erfolg gehabt auch.
Okay, das heißt, aber wenn wir jetzt anfangen, über den ersten Titel zu sprechen, es gibt jetzt nichts, wo ihr sagt, hör dir das mal an. Deswegen skippen wir hier beim ersten Begriff den Titel und fangen direkt mit dem zweiten Begriff an. Eine Band, die vielleicht einige von euch kennen. Jim und mich verbindet eine ganz bestimmte Story zu dieser Band. Ich habe den Zugang zu dieser Band trotzdem immer noch nicht gefunden. Und zwar sind es die Ramones.
Yes.
Eine Band, die tatsächlich oft erwähnt wird als großer Einfluss für Punk, für whatever. Ich glaube, alle Bandmitglieder von den Ramones leben auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch mal einen Ramones-Titel gespielt, Jim, hier. Wir haben eine
Coverversion gespielt.
Ja, genau, stimmt. Bei mir hat es bisher noch nicht gezündet.
Ich habe einen schönen Song für euch.
Ja, okay, erklär mal, warum die Ramones?
Also die Ramones sind zum einen auch wieder New York-Szene. Wir haben letzte Woche ja einiges über New York gehört. Und CBGBs hatte eine Phalanx von ganz wichtigen Leuten über Patti Smith, Television und was weiß ich wen alles. Und eben die Ramones, die ja, und da können sich die Sex Pistols warm anziehen, schon, ich weiß nicht, 75 oder jeweils oder 74 schon angefangen haben, da zum Teil zu spielen. Und für mich eine, also das ist die Urquelle des heutigen Punks.
Auf jeden Fall.
Die Ramones, das ist. Sie sind ja letztlich aber sehr poppig. Sie haben total viele 60er-Einflüsse aus dem Garagenpunk, haben auch vielfach diese Sachen gecovert, haben auch Surf-Stücke gecovert und vieles mehr. Und ist, also wenn man die live gesehen hat, die haben nicht da, die haben 1, 2, 3, 4 und dann haben sie weggeschrubbt, ihre drei Akkorde. Aber gut gespielte Sachen, sehr schöne Songs, aber was sie vor allen Dingen ausgezeichnet haben, waren sehr clevere Texte. Mir fällt ein Stück ein, Commando, wo sie alles Mögliche eigentlich verarschen und das wäre mein Tipp.
Okay, gut. Hat sonst noch jemand, Hank, was zu Ramones?
Ja, also ich, natürlich kenne ich die Ramones und alles, was Jim gerade gesagt hat, war mir auch bekannt. Ich besitze kein Album von ihnen. Für mich, also ich erkenne die an als klar, als das, was Jim auch gerade sagte, als Vorreiter. Mich haben die persönlich auch nie so erreicht.
Okay.
Also,
okay.
Die einzige Anekdote, die mir dazu einfällt, ist, dass ich einmal bei Wer wird Millionär mit Günther Jauch vor dem Fernseher sitzend die Antwort wusste und das ganze Studio wusste die nämlich nicht.
Oh,
und da ging es um die Ramones und den Titel China is a Punk Rocker, glaube ich. Auch ein toller Song. Kann ich mir auch anhören, aber ich habe keinen großen Bezug zu den Ramones.
Ja, ich habe auch, also für mich ist das die Essenz von Punk. Ich habe selber keine Platte von den Ramones, aber wir haben mit einer früheren Band viel von den Ramones gecovert. Und tatsächlich, die Musik zu spielen, da kommt man in so einen Spirit. Diese Songs sind einfach so genial geschrieben. Man kommt selber in einem anderen Zustand. Das ist wirklich ein gewisser, ne, das ist nicht nur die Geschwindigkeit, aber das sind diese Texte und teilweise sind die Songs, die im ersten Blick super einfach aufgebaut sind, haben eine gewisse Tiefe und die funktionieren live wie sonst was. Ne? Ich meine, die haben was. Also ich mag die Ramones schon sehr.
Okay. Ja, wunderbar. Also für mich sind die Ramones immer so wie eine Parodieversion der Beach Boys, weil sie eben auch sehr poppig sind in vielen Sachen, aber dann auch wilder. Aber ich denke, wir haben dann jetzt auch einen Titel gefunden, den du eben genannt hast.
Ich will noch sagen, die ersten vier Ramones-Alben sind für mich absolute Bürgerpflicht.
Oh, okay. Gut. Ich glaube, wir schlucken jetzt alle, dann können wir den Titel.
Ich suche schon meinen Personalausweis.
Also gleich antreten hier, ne? Mach den Stempel drauf.
Wir hören gleich in Commando jetzt, ne?
So ist es.
Okay.
Bitte mal auf den Text achten, es ist nicht schwer.
Okay.
Das ist textlich so fantastisch gemacht. Habt ihr es verstanden?
Ich nicht, also nicht ganz.
irgendwas mit West-Berlin? Ja. Also zunächst mal gibt es eine Vietnam-Kritik, ja. Die Soldiers werden weggeschickt und dann gibt es irgendwann aber die Four Rules, die durchdekliniert werden. First Rule ist The Law of Germany. Der Text da war ja nun jüdisch, also doppelt interessant. Ja. Also ist natürlich alles ironisch gemeint, ist der Logo. Dann second rule is be nice to mommy. Third rule is don't talk to commies. Also diese bizarre Kommunistenangst, die zwar in den 50ern vor allen Dingen regierte, aber die ja in den republikanischen Kreisen auch immer gegen die Demokraten verwendet wurde, wie auch immer, heute noch. Und last not least, eat kosher Salami. Das ist einfach in wenigen Versatzbaustücken ist das so clever gemacht. Und die ganze Popkultur, die sich auch widerspiegelte in den frühen 70ern, und dieses auch ein Punk-Anspruch innerhalb den USA sensationell.
Aber ich muss da nochmal nachfragen, weil du sagst, es ist alles ironisch gemeint. Ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass es aber auch irgendwann mal Vorwürfe gab gegen einen von den Ramones. Dass das doch eine ziemlich rechte Socke sein soll.
Ja, der Gitarrist, der hat bizarrerweise republikanisch gewählt, der Hauptgitarrist von denen, warum auch immer, aber die anderen haben es nicht verstanden, aber sie haben trotzdem von ihren Texten, die ja der Sänger geschrieben hat, der hat fantastische Texte gemacht. Mhm.
Ja, schön, da haben wir schon mal ein bisschen was zu sprechen gehabt. Ich bin wieder voller Adrenalin, um mich nochmal hinzusetzen, um die Ramones mir anzuhören, lieber Jim. Ja. Wir kommen zum nächsten Künstler, wir kommen zur nächsten Band, da wird das vielleicht noch schwieriger oder genau das Gegenteil. Eine Band, der ich mich in letzter Zeit nochmal intensiv gewidmet habe, indem ich nämlich eine, ich glaube, 3- oder 4-stündige Dokumentation, die auf Arte zurzeit läuft, mir angeguckt habe und selbst danach saß ich da auf meinem Sofa und sagte nur, ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich weiß, es ist eine Band, die große, intensive, heißblütige Fans hat, die diese Band lieben und heute noch verehren. Sie haben, glaube ich, vor kurzem zum letzten Mal ihre Tournee abgeschlossen. Sie kommen aus den frühen 70ern. Sie sind dadurch berühmt geworden, weil sie ihre Gesichter weiß gemalt haben und wie lebendige Comic- oder Marvel-Figuren aussahen mit Verkleidung, pipapo. Es handelt sich um die Band Kiss. Die Band Kiss kenne ich spätestens seit 1978 mit ihrem Disco Knaller I Was Made for Loving You. Die Band hat mir nie ansonsten auch überhaupt irgendwas gesagt und ich kann den Hype, der um diese Band gemacht wird, bis heute nicht verstehen. Wie seht ihr das?
Ich sehe es so ähnlich. Für mich ist das ja auch eigentlich schon eher so Glamrock oder
Hair Metal
oder sowas. Mhm. Kann ich wenig zu sagen. Ich kenne tatsächlich außer den von dir gerade genannten Titel, kenne ich auch gar nichts von denen. Ein Freund von mir, der hat die Püppchen gesammelt, die es da gibt, so Action-Püppchen und die stehen dann da auf dem, habe ich auch nie verstanden, weil der sonst was ganz anderes hört. Mhm. Aber Kiss, bis auf den einen Titel kenne ich auch nichts.
Okay,
wie sieht's Stefan? Ja, also Kiss auch nicht. Also ich kenne nicht mal diesen einen Titel, was du erwähnt hast. Also wahrscheinlich, wenn ich höre, erkenne ich das wieder.
Ja, wenn du das hörst, das läuft.
Aber nee, also ja, ist nicht überhaupt nicht mein, also ja, nicht, also schon interessant, diese Inszenierung auf der Bühne, aber nicht so, dass ich dann gedacht habe, okay, ich könnte mich damit beschäftigen. Also.
Okay. Also sie klingen für mich immer wie eine Parodie auf eine Schülerband, die versucht, einen Rock oder Rock'n'Roll nachzuahmen, aber die tatsächlich, wenn man mir als kleines Kind mich dahingestellt sagt, hör dir mal Rockmusik an und hätte mir dann 5 Kiss-Platten hingelegt, ich glaube, ich wäre zum Jazz übergewechselt.
Also ich sehe das völlig anders,
okay, hau raus.
Weil es eine wichtige Rock'n'Roll-Gruppe war und das Stichwort hat Henk gerade genannt, Glam halt. Und aus dem Glam-Kontext hat das total gut gepasst. Mhm. Wenn du das Live-Doppelalbum von denen anhörst, das hatte ultra viel Energie, die konnten alle was, auch super Gitarre. Und das war schon einfach Stadionrock in einer gewissen Weise auch. Und das kann man jetzt mögen oder lieben. Ich kenne auch nicht so furchtbar viele Einzeltitel, aber ich hatte die Platten früher, ich habe sie dann irgendwann weggegeben. Aber dieses Live-Doppelalbum, das funktioniert immer noch. Und dann haben sie ja ab und an auch so eine Ballade noch reingestreut. Eigentlich ein bisschen die Vorreiter von diesem ganzen Hair-Metal-Bums, ja, der dann kam. Genau.
Du meinst die Ballade Beth wahrscheinlich, ne?
Ganz genau.
Gesungen vom Schlagzeuger. Mein Vorschlag wäre, wenn du jetzt keinen anderen weinigen Songtitel hast, dass wir tatsächlich I Was Made For Loving
You. Ja, ich finde, das ist oder? Ein gutes Stück.
Damit Stefan den mal kennenlernt.
Ja, oder wieder überhaupt einordnen, lernen, wie man das einordnet. Das
ist ein ganz seltsamer Song, der nicht leugnen lässt, dass er aus der Disco-Phase kommt.
Ja, und der extrem erfolgreich war.
Ja.
Den kenne ich denn auch.
Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me.
Darf ich?
Ja, der Refrain musste noch mit rein. Der
ja,
musste
nee, einmal
mit rein, ne? Deswegen, ja.
Ist also auch, ist völlig untypisch für die gewesen, dieser mit ja, Keyboard begleitete, wieder fast die Wonder-ähnliche Disco-Rhythmus, der darunter geschnallt wurde. Früher haben die wirklich auch harten Rock gemacht, später auch. Aber also diese ab 75 bis 77 oder so, da waren die rockmäßig gut dabei. Gene Simmons, der Bassist, hatte immer einen Bass in Form eines blutigen Beils. Das war sehr lustig. Und also die haben schon eine Menge Show gemacht, ja, auch.
Okay,
ne?
Ich sehe ein leichtes Leuchten in deinen Augen.
Ja, ich bin jetzt kein Kiss-Fan, aber ich finde sie auch nicht schlimm.
Ja, ist gut. Ja, ich,
also ich will auch nicht sagen, dass ich sie nicht schlimm finde, aber ich will noch, ne, ich glaube, die war für mich so, dass die, den Namen kannte ich auch, diese Gesichter, aber ich bin einfach nie dazu gekommen und ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also dieses Stück kenne ich natürlich, also. Genau.
Also mein Sohn, der mit Rockmusik eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, der hat vor einiger Zeit mal einen Kiss-Song gehört und dachte, ach, ist ja gar nicht schlecht.
Ist ja gar nicht schlecht, diese Rockmusik.
Das, ja, was wunderbar. Ihr da so analog gehört
ja,
habt.
Ja. Wunderbar. Ja, wir kommen zum nächsten Künstler. Jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Es ist der Superstar unserer Zeit. Eine Künstlerin, die von allen heiß verehrt wird. Die ist eigentlich fast tagtäglich oder jeden Tag in der Presse, macht riesengroße Konzerte, riesengroße Tourneen. Alle lieben sie. Ich kann mit ihr überhaupt nichts anfangen. Ich finde, sie hat keine Ausstrahlung. Ihre Stimme gefällt mir nicht. Ihre Songs scheinen gut zu sein, wie auch immer. Aber ich habe bisher nie groß den Dreh gehabt, mich mit ihr zu beschäftigen, im Unterschied zu einer ihrer Kolleginnen, nämlich Billie Eilish, die ich liebe und die ich ganz toll finde. Ich rede von Taylor Swift. Wie ist eure Meinung zu Taylor Swift?
Ich bin froh, dass du noch im letzten Moment Taylor Swift gesagt hast, weil ich hatte befürchtet, dass du Lady Gaga sagst. Und Lady Gaga finde ich...
Der Rest ist sauer geworden.
Lady Gaga finde ich klasse.
Nein, ich rede nicht von ihr, ja.
Taylor Swift sagt mir, also ich weiß, wer es ist, erfolgreichste Künstlerin, glaube ich, aller Zeiten. Ich könnte dir keinen Titel nennen.
Ich kann zu Taylor Swift, ich höre Taylor Swift selber nicht wirklich, aber meine älteste Tochter und meine Frau beide sind große Fans. Also ich würde sagen, meine zwei Töchter hören Taylor Swift in der Dauerschleife. Und ich muss sagen, ich habe lange geschimpft. Was ist das für eine Musik? Das hat in diesem Haus eigentlich nicht zu suchen.
Solange deine Füße unter meinen Tisch.
Wird in andere Musik gehört, genau.
Der wird No Wave gehört. Genau.
Und dann haben tatsächlich meine älteste Tochter, es gibt ja auch etliche Filme, ne, über Taylor Swift. Und tatsächlich, also die ist eine interessante Figur, weil die ist wirklich einerseits wirklich unglaublich erfolgreich und die ein bisschen ambivalente Figur, weil die ist super erfolgreich und braucht das auch, also die genießt das, diesen Erfolg, und gleichzeitig hat sie durch diesen extremen Erfolg eine gewisse Macht tatsächlich auch mit 107 Millionen Followers auf Spotify. Haben ihre Worte, Ideen, Meinungen nicht, dass sie da haben. Aber das hat schon eine gewisse Wucht. Und tatsächlich muss man sagen, die setzt sich schon für bestimmte Sachen ein. Also die Gender, die hatte auch damals 2016 oder 2020 war das, also wo sie auch gegen Trump irgendwie sich geäußert hatte. Es hat schon was. Und tatsächlich würde ich ich hätte ein Stück, was wir spielen können, tatsächlich, ja, von ihr, was meine Kinder gerne hören. Jim?
Also ich habe mit ihr wenig Kontakt gehabt. Ich weiß, dass sie ja aus dem Country kommt. Und da habe ich mal ein, zwei Stücke gehört, die fand ich gar nicht so schlecht. Ich finde, sie gehört zu den Superstars, die mich am wenigsten nerven. Ich finde, dass sie vom Ansatz her relativ cool ist, dass sie auch auf ihrem, also die, sagen wir es mal so, es gibt ja, das ist ja ein kommerzielles Modell, und auch ihre Geschichte, die sie da darstellt, ist eine Figur. Also das hat ja höchstwahrscheinlich mit der reellen Person wenig zu tun. Und diese ganzen Fans, oft junge Mädchen, es gibt eine riesige weltweite Fanbasis, die kaufen dann eben nicht nur eine LP, sondern die kaufen alle Coverversionen der LP, ohne überhaupt einen Plattenspieler zu haben. Ja. Das ist natürlich schon echt erfolgreich dann. Ja, so, und ich habe jetzt eine Platte gewichtet bekommen und eine wirklich Doppelalbum, grünes Vinyl. Ich muss da irgendwann jetzt mal reinhören. Ich bin nicht so ultra firm, aber ich nur von dem Ansatz dieser Figur, genauso wie Billie Eilish, das sind so Ausnahmen, die mich in diesem ganzen Pop-Geschäft nicht so nerven. Und ich habe auch den Eindruck, dass da der Einsatz von Autotune, ich kann auch falsch liegen, nicht so übertrieben wird. Ja, und dass es noch etwas organischer klingt, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde.
Okay, sehr schön. Das heißt, wir widmen uns jetzt dem Titel, Stefan.
Ja, also ein Lied, was man, also wäre jetzt tatsächlich.
Mal sehen, wie organisch das jetzt klingt.
Das ist wahrscheinlich ein der Titel auf jeden Fall, was meine Töchter auch immer auch spielen. Und das heißt Lover. Also der Text ist auch interessant. Wollen wir einfach reinhören?
Gerne.
So soll es sein.
We can leave the Christmas lights up till January. This is our place, we made the rules. There's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go?
Ich mach Schluss.
Okay, da fällt mir auch immer wieder ein, dass mir ihre Stimme auch gar nichts gibt.
Gibt es aber andere Stücke, wo ja, die Stimme besser kann.
Ja, aber wie auch immer. Aber der Song eigentlich hat mir ganz gut gefallen. Also ich
du machst doch immer eine präsente Stimme.
Ja, ja, aber es kommt auf die Stimme an. Nein, aber ich bin nicht einfach, habe ich nie behauptet. Nein, aber der Song hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also
ich meine, als Bild Ballade, für eine Generation gibt es Schlimmeres, sag ich mal. Ne?
Wir reden jetzt über Musik, wo dann im Nachsatz kommt, es gibt Schlimmeres. Also
ja.
Ich finde, das ist jetzt Popmusik, super sauber produziert, keine Kante, kein Aufreger, nix. Also ich finde es langweilig.
Okay. Genau.
Aber vergleich das mal mit dem Kram, der sonst in den Charts ist. Da schlagt man hier wirklich die Ohren.
Das meine ich ja, ne? Also natürlich gibt es Schlimmer geht immer und so, aber was interessiert mich das Schlimmere? Also ich fand auch das jetzt unbedeutend, einfach unbedeutend. So, das ist der beste Begriff, der mir dafür einfällt, ja.
Also ich fand den Song gut, ehe der Refrain kam und ich glaube, dass andere Songs mich noch mehr ansprechen, wenn sie eher in der ruhigen, also wenn sie nicht unbedingt höherlagige Refrains singen muss. Aber ich glaube aber, dass die wirklich was kann und dass die, dass man froh sein muss, dass die eher ein Superstar ist als manch anderer da. Und es gab dann ja diese Auseinandersetzung mit diesem schlimmen Rapper, Kanye West, der sie mal ganz böse gedisst hat, hat sie wieder irgendeinen Preis gewonnen und dann ist er aufgestanden und gesagt, das müsste jetzt aber, wie heißt die andere Künstlerin?
Ich weiß, meine Tochter hat mir die Geschichte mal erzählt. Ja, genau.
Er ist auf die Bühne gerannt, hat ihr den Preis aus der Hand gerissen.
Ja, und dann meinte er, es müsste die andere Sängerin, die ich nicht kenne, die müsste es kriegen und. Also geschenkt, also ich behaupte, es lohnt sich, in frühere Sachen reinzuhören und diese neue Popwelle ist für mich schwierig, habe ich jetzt auch nicht, aber wenn ich das jetzt im Radio hören würde, dann müsste ich es nicht ausmachen und im Gegensatz zu fast allem, was da in der Rotation sonst läuft.
Wenn das im Autoradio läuft, dann bin ich nicht böse, wenn der Verkehrsfunk sich da reinmischt. Okay.
Klare und deutliche Worte, Hank, so lieben wir dich.
Ja. Ja, okay, nee, das war also, wie gesagt, ich bin auch nicht so der, aber für mich ist es sehr präsent, weil meine Kinder das hören, es ist die Generation irgendwie, vielleicht, meine Eltern haben die Musik gehasst, die ich gespielt habe zu Hause. Zumindest habe ich den Kontakt und meine Kinder sprechen mit mir über diese Musik und wir haben, ne, und ich kann das, bei uns in der Küche läuft das eigentlich ständig. Ne?
Ja, haben wir jetzt auch mal Taylor Swift in so einem Podcast, das gibt's hier nicht. Ja, es wird auch der nächste Künstler sehr spannend, ich weiß nicht, ob kontrovers, ich habe mit ihm nie was anfangen können. Ich sage hier eine grundsätzliche Aussage, Rock und in irgendeiner Form Orchester geht für mich nicht. Und Rock und Empathie und Pathos mit Orchester und Streicher geht für mich auch nicht. Und
der nächste jetzt oder was?
Sag lieber mal direkt den Künstler, vielleicht wechseln wir ja.
Und der Künstler um den es geht, den gibt es seit den späten 70ern, mega erfolgreich, zumindest eins seiner Alben, heiß geliebt, ist während Corona-Zeit verstorben. Es geht um Meat Loaf. Ja, Bad Out of Hell oder sonstiges, hat mich immer komplett unberührt gelassen. Damit kann ich nichts anfangen und ich treffe immer wieder auch im Podcast-Bereich auf heiße Fans von ihm, die ihn lieben und alles, was er gemacht hat. Klärt mich auf, was ist dran an Meat Loaf?
Also inzwischen ist er ja, lebt er überhaupt noch? Ich weiß es nicht.
Nee, habe ich doch gerade gesagt, während Corona-Zeiten verstorben.
Ach so,
an Corona.
Man sollte vielleicht zuhören. Ja. Na, ich hatte da sinniert, weil ich die frühere Platte damals gehört habe. Sie kam, glaube ich, 78 oder 77 raus. Und es gab ein langes 8-Minuten-Stück, was eigentlich die Essenz seiner Musik war. Und auch, ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas gekommen ist. Und daraus was zu spielen, würde auch wenig Sinn machen, weil das Lied so viele unterschiedliche Teile hat. Und aber hatte eine gute Stimme. Es war jetzt nicht mein Ding eigentlich, aber da gab es für mich auch Schlimmeres. Aber das darf ich ja nicht mehr sagen.
Hank.
Ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich aus der Rocky Horror Picture Show mit seinem Auftritt. Der war gut, das passte dahin mit dieser Harley und so weiter. Aber musikalisch hat mich das auch nie so, also diese Art von Rock nicht so aufgeregt, muss ich sagen.
Aber ihr habt auch keinen Schaum vor. Ihr habt keinen Schaum vor Mund, wie ich gerade mitbekomme. Okay.
Also ich kenne ihn noch nur durch sein, er hat ein super bekanntes Lied, was ich als Kind gerne gehört habe. Also war mehr für mich als Kind, das war Musik, die man gut hören kann, also ne, nicht mal Teenager, ich habe es wirklich als Kind gehört.
Es hatte tatsächlich diesen etwas Pompöses und auch Astrales, genau das, was der Raul natürlich liebt. Nein, was ihr gerade nicht mag. Und deshalb ist die Frage, ich glaube nicht, dass wir uns auf ein Stück einigen werden, oder?
Ich würde ansonsten genau das Stück, Stefan, was du gerade gemeint hast, dann nehmen wir das.
Ja.
Welches wäre das?
Ich guck mal, also ich weiß nicht, wie das heißt. Ich erkenne das, wenn ich...
Also die LP ist Bat Out of Hell.
Ja, genau. Was ist mit dem Stück... I would do anything for love.
Oh, das ist ja so...
Das ist das, was ich meine.
Okay. I would anything for love, but I wouldn't do that oder so. Das?
Das meinte ich, das habe ich als Kind gehört.
Dann machen wir das, oder?
Ja, hau rein.
And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. I would do anything for love. I'll never lie to you, and that's a fact. But I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love, but I won't.
Ich schließe mich uneingeschränkt hier meinem Kollegen rechter Hand, nämlich dem Hank, an. Das spricht mich gar nicht mehr an. Ich habe sie damals gehört vor 93 Jahren.
Ja, ich auch.
Aber das ist.
Der Schnulze hoch 13.
Das ist halt sehr pathetic und.
Ja. Pathetic heißt erbärmlich, ne?
Ja, da hast du recht. Dann sagen wir mal über Deutsch pathetisch.
Ja, genau. Pathos hoch 3, furchtbar.
Sehr amerikanisch.
Ja.
Pathetisch.
Aber ich glaube, der hat tatsächlich auch die Musik mit einer Idee gemacht. Ne? Das war immer auch so ein bisschen. Es gab ein Konzept, es gab eine Geschichte im Hintergrund. Und
Stefan, unser Brückenbauer.
Nein. Ich meine, das muss man schon auch wieder in dem Kontext platzieren.
Ja. Er wäre insgesamt ein guter Musical-Sänger gewesen, weil die Stimme ist ja durchaus vielschichtig einsetzbar. Aber dieses Pathos, was da drin ist, leckt mich am Pöppes.
Okay. Darf ich mit dem nächsten Künstler fortfahren?
Bitte.
Oder Hank, hast du nein? Hank,
ich hatte einen Wunsch. Nimm mal ein Stück, wo die Hörerinnen und Hörer auch sich freuen drüber.
Naja, ich meine, sein Konzept ist ja okay.
Ja.
Danke schön. Bands, die ich nie verstanden habe, den Erfolg.
Mhm. Und jetzt hast du
aber Mitlof, du hast eigentlich nur Zustimmung.
Jetzt hast du Mitlof,
nein,
bin Mitlof ich auch verstanden.
Ja, jetzt hast du Mitlof verstanden.
Okay, jetzt wird's ernst. Leute, bitte. Jetzt wird es richtig ernst. Es könnte mir vorstellen, dass einige jetzt baff sind. Wie nennt Asche auf mein Haupt, sagt man. Es ist ein großer, wichtiger, überragender Künstler, der leider auch schon Anfang der 90er verstorben ist, der jede Bandbreite der Rockmusik und darüber hinaus ausgelotet hat mit seinen Leuten, der, glaube ich, bis auf ein Album überhaupt nicht kommerziell war, auch keine großen Hits hatte. Sehr kontrovers, hochinteressant, aber er hat mir nie was gesagt, er hat mir nie was gegeben, ich habe es nie verstanden. Es ist Frank Zappa. Was sagt ihr dazu?
Boah, da muss ich aber ganz gefährlich einschreiten. Zappa, einer der größten für mich, der ja auch diese Dekonstruktion der Musik, die jetzt, wie wir über Hank gelernt haben, in New York, No Wave, das hat er ja schon in den 60ern gemacht. Und Ende der 60er, freie Musik, wichtige politische Texte gegen Vietnamkrieg und vieles mehr, soziale Missstände und, hat er in unfassbarer Weise gebracht. Man könnte ihn natürlich auch einen Sexisten nennen, weil er eben ziemlich derbe Texte da auch insgesamt gebracht hat. Aber auch musikalisch ein extrem guter Gitarrist, so unfassbar vielfältige Sachen. Die Mothers of Invention, ganz stilprägende, richtungsweisende, psychedelic angehauchte Scheiben. Es gibt auch Platten, die ich von ihm nicht mag, aber es gibt eine Vielzahl von Platten. Und wem würde es gelingen, einen Text wie Bobby Brown in die europäischen Charts zu hieven? Wir hatten es, glaube ich, schon mal in der Sendung, wenn du das übersetzen würdest, dann würden den Leuten wirklich die Ohren wegfliegen.
Ja, sehr viel Engagement, sehr viel Pathos, sehr viel Überzeugung. Mir reicht es auch tatsächlich, dass ich das dann nur lese und nicht hören muss. Nein, das war jetzt gemein. Ich kann das ja alles verstehen, aber es greift mich nicht an, es packt mich nicht. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
Also ich kenne ihn nicht so gut. Ich kenne viele Interviews mit ihm, die ich sehr gut finde, ich denke, dass er nicht nur ein sehr guter Musiker war, sondern auch tatsächlich ein sehr ein Mensch mit einer ganz anderen Vision und tatsächlich auch wirklich speziell in Amerika sehr viele Sachen dann anders gesehen hat. Und das hat er auch, also ich denke, da hat er auch einen Einfluss gehabt. Mhm. Als Gitarrist finde ich, das ist ein der unkonventionellsten Gitarristen überhaupt, der wirklich was ganz Neues gemacht hat, meiner Meinung nach.
Ich bin da auch eher bei dir, Raoul. Ohne Frage einer der wichtigsten, größten Gitarristen, Rockmusiker, tierisches Werk, was er da geschaffen hat mit etlichen LPs und ich habe ihn sogar mal live gesehen.
Oh. Ja. Ah. Mhm.
In Berlin, Deutschlandhalle damals. Und da fand er es lustig, dass er die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum steht, während er seine Band dirigiert hat und gar nicht selbst zur Gitarre gegriffen hat. Er war sehr enttäuscht davon, finde es auch nach wie vor anmaßend, dem Publikum den Arsch zu zeigen, wenn es viel Geld bezahlt hat, aber das nur am Rande. Ja. Ich bin nie mit ihm warm geworden, egal welches Stück. Also ich hatte sogar mal einen Streit.
Das können wir auch gleich noch haben hier.
Nee, das wird nicht funktionieren, weil wir hatten uns verabredet für einen Plattenabend und ich hatte zwei, drei Freunde, wir haben das öfters gemacht. Plattenabend, jeder brachte Material mit und ich hatte ja meins eh da und so weiter. Es war immer ganz gut, bis einmal ein Hardcore Frank Zappa-Fan mitkam und seine Werke da ausgebreitet hat und also überhaupt gar keine Kritik zuließ an seinem Gott, dafür dann meinen, aber beschimpft hat.
Auch einer war Lou Reed oder was?
Nee, das war David Bowie.
Ach so, natürlich.
Der sich dann auch wirklich so geäußert hat. Ich meine, das gehört jetzt hier nicht hin, aber es war so, ne? Ja, wie kann man sowas hören? Also David Bowie, babababa. Hier, Frank Zappa. Und dann der Abend war gelaufen. Ist jetzt.
Ihr habt euch nie mehr gesehen danach.
Tatsächlich.
Okay, dann ist ja klar, was läuft. Aber ich habe einen Songvorschlag.
Ja?
Baby Snakes, und zwar von der gleichen Platte wie auch Bobby Brown. Das kennt man ja auch von vom Doppelalbum Shake Your Booty. Und war es ein Doppel- oder Dreifachalbum? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und ja klar, Hank sagt es, riesiger Output. Also ich kenne auch ganz viele Sachen von ihm nicht. Der hat ja unfassbar viel gemacht. Aber das, was ich kenne, finde ich wirklich auf eine gewisse Weise auch unvergleichlich. Ich kenne keinen Künstler, der diese Musik später nochmal in irgendeiner Form so gemacht hätte. Und dabei hat er das ja gespeist aus Doo-Wop, Rock, Psychedelic, Jazz, alles Mögliche war da drin. Und dieses Babys, und dann hat er seine crazy Texte da eingestreut. Humor hatte er jedenfalls auch. Und er hatte vor allen Dingen nichts dagegen, sich auch mit Leuten anzulegen. Also er hat nie die Fresse gehalten, im Gegenteil. Er hat da immer das weiter bespielt und hat sich von rechts und von den ganzen Republikanern angegriffen und was weiß ich, wem dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und in vielen also ehemals sowjetischen Staaten, wie vor allen Dingen in, oh Gott, also jedenfalls in einigen Oststaaten hat er einen extrem hohen Nimbus und hat da irgendwelche Statuetten stehen von sich und so weiter.
Tschechoslowakei, glaube ich, ne?
Ja, ich kann sein, dass es Tschechien war, es kann aber sein, dass es Slowakei
ist. Václav Havel, glaube ich.
Ja, aber es gibt noch mehr Freunde. Und dann, ich glaube, der ist auch in Litauen, und aber frag mich nicht, was ist der relativ populär da? Und das sagt ja irgendwie auch was. Aber ist auch egal. Musikalisch muss man da nicht mitgehen. Das Lied, was wir jetzt hören, hat einen crazy Text und eine sehr gute Instrumentierung.
Okay. Wir sind gespannt. Wie heißt das Lied nochmal?
Baby Snakes.
Baby Snakes. Late at night is when they come out. Baby Snakes. Sure you know what I'm talking about. Make your way. They make the best kind of head. Baby snakes. I look around and there's a couple right near me. Baby snakes. Maybe I think they can probably hear me. Thinking with, I'll take all I can get. Baby, baby, baby snakes.
We live in a ho 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 home. That is usually empty. Tiny too. They live by a code. That is usually SENTI, which stands for
Society of Motion Picture and Television Engineers.
Maybe I think. Also, es erinnert mich massiv an das von dir genannte Musical, nämlich wo Meatloaf mitgesungen hat.
Ach, du meinst Rocky Horror?
Genau, das hat ein bisschen so ein, in dieser kurzen Zeit, so ein bisschen so ein Musical-Touch.
Ich verstehe. Habe ich schon gesagt, dass ich auch kein großer Fan bin von Comedy and Rock?
Wer kommt da in Frage?
Der zum Beispiel Frank Zappa.
Also das Stück jetzt war auch so komödiantisch teilweise, mit Ja, ich bin kein Fan und ich werde auch kein. Also
aber gut. Man muss den Text dann dazu in Relation setzen, dann passt das schon.
Okay, wunderbar. Gut, ja, lieben herzlichen Dank. Ich habe noch einen auf der Liste, eine ganz, ganz große Nummer. Das ist das Crescendo am Ende unserer Sendung. Danach werden wir hoffentlich trotzdem noch miteinander reden. Es ist ein Künstler, der ganz überragend ist für die Rockmusik, ein Künstler, der in den 60er Jahren groß geworden ist. Seitdem es unseren YouTube-Kanal gibt und unseren Podcast gibt, haben der liebe Stefan und ich uns schon teilweise erlaubt, immer mal wieder kleine Gags über ihn einfließen zu lassen. Beide mit dem Hintergrund, dass wir keinen Zugang zu ihm gefunden haben. Dennoch ist er unabhängig von unserer persönlichen Meinung sehr groß. Er hat sogar ich glaube, er ist erster großer, wichtiger Rockkünstler und Literatur-Nobelpreis gewonnen, überreicht dann von Obama. Es geht um Bob Dylan. Bob Dylan, ohne Zweifel eine große Nummer, ganz wichtig, ganz prägend. Rockmusik wäre wahrscheinlich anders verlaufen ohne seine Songs, seine Texte, sein Auftreten als Künstler. Aber er hat mich tatsächlich nie erreicht. Was sagt ihr zu Bob Dylan?
Ich habe Probleme mit seinem Gesang, wie viele andere auch. Also ich finde ihn stimmlich als Sänger minder begabt. Als Lyriker, der er eigentlich ist, also ist er eigentlich ein singender Dichter, würde ich sagen. Als Lyriker sicher großartig. Tolle Texte, tolle Songs. Aber zündet bei mir auch nicht. Also wie bis jetzt alle Songs in unserer heutigen Ausgabe oder Künstler bei mir nicht zünden.
Ja, also ich, meine Frau und ihre Schwester sind große Fans von Bob Dylan und ich sag mal so, ich kann, ich würde niemals auf die Idee kommen, ein Lied von Bob Dylan, wenn ich allein bin, dann zu spielen. Aber die Musik spielt immer ab und zu bei uns doch eine Rolle und es läuft nebenbei, das stört mich nicht, sage ich mal. Ich glaube, dass man sein Werk ist, glaube ich, wirklich, wie du meintest, schon, man muss das schon respektieren. Ich glaube, dass seine Texte wirklich besonders sind. Ich war mal in Duluth, wo er herkommt. Und ich glaube, das ist Ich kenne mich zu wenig aus, um das genau zu schätzen, was er da gemacht hat. Ne? Ich glaube, dass, ja, irgendwie habe ich schon Respekt und wie gesagt, ich kann auch die Musik gut mithören, sage ich mal.
Also, auch wenn ich ihn nicht zu meinen absoluten Favoriten zähle, habe ich doch einiges von ihm und für mich ist die Stimme zwar gewöhnungsbedürftig, aber sie ist so eigen und passt sehr gut zu seinen Songs. Und er hat ja so viele Songs geschrieben, die später auch in anderer Version dann bekannt wurden. Für mich natürlich einer der unverzichtbaren Größen, die du hast im ganzen Rock-Biss oder Folk-Biss, Folk, je nachdem, wie du es sehen willst. Also ob das jetzt Coverversionen waren, die dann später mit, also beispielsweise All Along the Watchtower und solche Songs, ich meine, das ist alles Bob Dylan und mir fällt sofort, also ich kenne viele Filme schlagartig, wo auf einmal irgendwie Bob Dylan-Songs da eine bestimmte Stimmung bringen. Es gibt eine tolle, also ich kannte das Stück, was ich jetzt vorschlagen würde, nur von Yo La Tengo als Coverversion, aber die Originalfassung ist auch schon ganz toll. Und zwar von der Nashville Skyline, oder wie heißt die Platte? Natürlich. Und das Lied I Threw It All Away ist eine Ballade, die ich hier schwer empfehlen möchte. Vielleicht hören wir da mal rein. Mhm. Und tja, es ist natürlich auch ein riesiger Output. Ich habe mal irgendwann auch bei einem Weihnachtswichteln mal so eine Weihnachts-CD bekommen. Die fand ich wiederum schrecklich. Das ist ein so großes Werk, da musst du halt die Sachen rauspicken, die dir gefallen. Und er hat natürlich den Übergang gemacht. Man darf ja nicht vergessen, wie er angefeindet wurde in den 60ern, als er dann umstieg auf elektrischere Sounds, obwohl das immer noch sehr konventionell war, ja. Und dann da extrem angefeindet wurde von der früheren Community.
Ja, ja. Mhm. Aber du sagst, du hast was von ihm im Regal stehen. Die entscheidende Frage, legst du ihn noch auf?
Ja, natürlich.
Klar. Ah, ja. Okay. Mhm.
Okay. Aber eben ein gutes Stichwort, Yo La Tengo und Cover. Mir ist er tatsächlich erst nahbarer geworden durch die Coverversion anderer Künstler, Songs von ihm aufgenommen haben. Zum Beispiel natürlich Jimi Hendrix und The Birds in den 60ern, die sehr viel poppigere Sachen daraus gemacht haben, die mir sehr zugesagt haben. Ja, ich denke, wir nehmen deinen Vorschlag, ne, jo, von danke, Nashville danke. Skyline, I Threw It All Away.
Genau.
Und dann hören wir uns jetzt das mal zum Schluss an.
I once held her in my arms, she said she would always stay, but I was cruel, I treated her like a fool, I threw it all away. Once I hid mountains in the palm of my hand, rivers that ran through every day. That must have been mad, I never knew what I had until I threw it all away.
Love is all I am. Wenn ich das kurz sagen darf, mir gefällt das besonders gut, dass er eben nicht geleckte Sinatra-Gesangsdinger dahin ballert, sondern das ist ja auch eine Art des Widerstands, dass er so singt, wie er will. Das hat Neil Young ja auch gemacht.
Ja, und der gilt ja als ähnlich schlechter Sänger.
Ja,
also ich finde die Spanne zwischen ich kann eigentlich nicht singen und geleckter Sinatra Vortragsweise ist sehr groß. Und irgendwo dazwischen ist es oft ganz gut. Aber ich habe jetzt auch an diesem Titel gehört, das ist... Er sollte Gesangsunterricht nehmen. Ja, tut mir leid.
Ich glaube, er wollte genau, der kann anders singen, das hat er auch schon auf diversen anderen Songs gezeigt, aber er will so singen.
Aber das muss dann auch Leuten gefallen. Ne?
Ja. Ich meine, ich glaube, an Fans mangelt es ihm nicht.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich daran, Nashville Skyline war das erste Album, wo er tatsächlich etwas anders gesungen hat, als man ihn kannte in den 60ern und das deswegen, dass teilweise
ist noch
auch 60er. Star oder späte 60er kritisiert wurde, weil er klang ja jetzt anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ne? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er auch zusammen mit Johnny Cash, ne, Sachen gemacht, ich glaube auch auf dem Album. Aber ja, ich musste teilweise auch zusammenzucken eben beim Gesang. Aber gut, ja, wunderbar.
Ihr wir haben nichts gewöhnt.
Ja, wir haben
ja, ja, aber wenn das Konzept ist, ja, ich singe schlecht, weil meinen Fans gefällt das, dann ist es Konzept und dann kann ich sagen, okay, ist dein Konzept. Aber gefallen tut mir das nicht.
So, jetzt bist du dran.
Ja, nee, also ich fand's, auch mit dem Text tatsächlich gar nicht so, es ist nicht ein Lied, was, wie gesagt, ich würde für mich das Lied nicht spielen, aber auch tatsächlich in einem Film oder wenn das nebenbei läuft, finde ich gar nicht so, also ich kann ja gut, nein, ist so, ich meine, ist so, ich meine, ich bin da nicht so Fan, dass ich sagen kann, okay, das, ne, aber trotzdem, wie gesagt, Bob Dylan läuft bei uns schon oft, also weil meine Frau das, Bob Dylan sehr gerne mag, also ziemlich alles und genau, aber auch, ja, genau.
Also ich weine jetzt mit Wolfgang Niedecken, für den Dylan ja eigentlich der Einstieg in die Musik war.
Der hört unseren Podcast nicht. Das ist,
ist egal, aber ich habe das auch schon mal erwähnt in der Sendung, hat eine sehr schöne vierteilige Serie gemacht fürs Fernsehen auf der Suche bzw. auf der Spur von Bob Dylan. Und also ich bin jetzt nicht der ausgewiesenste Bob Dylan-Fan, aber ich finde, dass der mit seinem Werk etwas hinterlassen hat.
Das auf jeden Fall.
Unheimlich Gewicht.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und diese Doku unbedingt mal angucken, wenn man sie im Archiv mal findet.
Genau.
Von Wolfgang Niedecken.
Ich möchte nur, bevor wir jetzt zum Ende kommen, nur sagen, das ist unbenommen. Es geht um meine ganz persönliche Einstellung, um Künstler, die ich, wo ich seit Jahrzehnten, darf ich fast schon sagen, es versucht habe, mich mit ihnen zu beschäftigen und es ist mir nicht gelungen. Wir haben heute in einem sehr offenen Diskurs drüber gesprochen. Ich finde, mein Experiment ist gelungen. Ja. Ob wir das nochmal wiederholen, können wir gucken. Aber wir haben alle die Künstler besprochen, die mir wichtig waren. Insofern, ich bedanke mich sehr herzlich für die Offenheit und auch für das kontroverse Sprechen. Und ich übergebe ab an Stefan für die Abschlussmoderation.
Ja, vielen Dank für die, für die Übergabe. Nee, also tatsächlich ein interessantes Konzept. Also es ist tatsächlich wirklich auch schwer, wenn man gar nicht vorbereitet ist. Aber auch ja, durchaus auch für mich auch wirklich immer spannend. Ich kenne viel von diesen großen Künstlern aus früherer Zeit, klar vom Namen, aber vom Werk nicht so gut. Und ich könnte doch meine Meinung zu dem einen oder anderen zumindest ein bisschen erweitern oder ein bisschen vertiefen, sage ich mal. Ob ich Fan geworden bin, wäre es vielleicht viel gesagt.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Sendung. Und ja, ein Gruß geht raus an die Hörerinnen und Hörer.
Genau, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schönen Abend. Servus, grüß Gott.
Tschüss.
Tschüss einfach, genau. Bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Zum Wetter.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mache einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.